Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Micha und heute Morgen gibt es eine neue EM und Tour-Folge. Yay! Und zwar sind die ja immer so aufgebaut, dass ich da meistens eine kleine Tour mache oder der Manu ist unterwegs und wir berichten halt von unseren Reisen und so weiter. Und diesmal bin ich jetzt nicht so weit gereist, nämlich nur von Dortmund nach Düsseldorf, aber dort hat die Next Level Conference 2018 stattgefunden. Das ist so eine Mischung aus Konferenz, Kunst, Ausstellung, Workshop, so ein bisschen eine Kulturveranstaltung, die findet im NRW-Forum statt und dort habe ich mich ein bisschen rundführen lassen von dem Pressesprecher Martin und ich dachte, ich zeige euch diese Aufnahme relativ roh. Ich wollte die eigentlich so zurechtschneiden und da so richtig schön alles mit Musik unterlegen und so. Und dann habe ich mir das angehört und gedacht, ja, eigentlich ist es auch ganz geil, dass es ein bisschen rough ist, weil da habe ich das Mikro in der Hand gehabt, bin dann rumgelaufen durch das Gelände und habe mir währenddessen von Martin alles erklären lassen. Wir haben unterwegs auch Künstler getroffen, die was zu ihren Installationen gesagt haben. Zum Beispiel ist der niederländische Künstler, oh Gott, ich hoffe, ich rede ihn richtig aus, Manix de Niels. Ich hoffe, ich schreibe es auf jeden Fall in den Blogpost. Er ist aber auf jeden Fall auch mit dabei und sagt was dazu. Dann gibt es auch einen Kurator, der Sebastian, der was über seinen Teil der Ausstellung gesagt hat. Und ich dachte, das fand das ganz cool. Das, so wirkt das nämlich so ein bisschen, als hättet ihr, als wärt ihr quasi so dabei in meiner Recording-Tasche sozusagen. Und ja, ich will gar nicht so viel reden. Viel Spaß mit der Folge. Und im Anschluss gibt es noch ein paar kleine Infos. Bis dann.
Martin, dann sag doch mal kurz ein paar Worte zu dir. Also ich bin jetzt hier gerade auf der Next Level 2018 im NRW-Forum Düsseldorf und vielleicht ein paar Takte zu dir.
Ja, ich bin Martin Maruschka. Ich mache Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für das NRW-Kultursekretariat und die Gesamtkoordination hier fürs Next Level Festival. Das auch schon seit ein paar Jahren. Und es macht mir zunehmend mehr Spaß, weil wir unglaublich tolle interaktive Spiele und auch Kunstinstallationen hier haben, Performances, Workshops. Ein Riesenprogramm. Ja. Wir sind seit Donnerstagabend hier im Rennen quasi und es läuft auch sehr gut. Es war heute super was los, gestern auch. Gestern mit dem Symposium ein bisschen andere Besucherstruktur. Heute ziemlich viel junges Publikum. Heute war für Studenten frei. Ja. Wir haben tolle Workshops schon gehabt. Und ja, wir freuen uns jetzt noch weiterzumachen. Bis morgen Abend noch.
Geil. Und ich habe das ja schon in Dortmund mitbekommen. Ist jetzt auf jeden Fall ein bisschen gewachsen hier, ne?
Genau, wir sind auf jeden Fall gewachsen, haben uns gegenüber Dortmund so verändert, dass wir in Dortmund eigentlich noch eher eine Konferenz waren. 1,5 Tage, es war diskursorientierter, theoretischer insgesamt. Und mit dem Wechsel nach Düsseldorf, hier auch ins NRW-Forum, ein Ausstellungshaus, haben wir halt die Chance genutzt, hier die größeren Räume quasi auch zu haben und damit auch einfach mehr Kunst zu zeigen und interaktiver zu werden.
Cool, also wirklich so eine Kunstausstellung im eigentlichen Sinne quasi, gekoppelt mit Seminaren und Vorträgen und sowas alles. Und ein E-Sport-Turnier, wie ich erfahren habe.
Ganz genau, es gibt ein E-Sport-Turnier. Ich weiß nicht genau, was gespielt wird, weil ich es selbst auch gar nicht kann. Aber ich glaube, die da mitmachen, die sind sehr scharf drauf, irgendwie die Trophäe zu gewinnen. Und,
ja. Ah, Jungfrei, also wird jetzt nicht Battlefield gezockt oder so?
Ich hoffe nicht.
Dann gehst du da rein und so. Ja, sehr gut. Aber du hast gesagt, du willst mich mal ganz kurz durch die Hallen führen, also jetzt durch den durch den begehbaren Bereich sozusagen. Also jetzt sind die ganzen Seminare vorbei. Aber wir gucken uns jetzt hier den Teil an mit Kunstinstallation. Das ist natürlich eine Challenge, weil Audio, das zu erklären, ist ein bisschen weird. Deswegen hoffe ich, dass ihr so ein bisschen mitkommt. Aber jetzt stehen wir hier vor so einer Kuppel.
Ja, das ist eine Riesenkonsole, sieht aus wie eine riesige Kugel, hat sicherlich eine Höhe von 1,20 Meter, schätze ich mal. Ja. Und der Durchmesser vielleicht 40 Zentimeter. Und diese Kugel ist so ungefähr 2 Meter entfernt von einer sehr, sehr großen Leinwand, so 4 mal 6 oder 7 Meter. Und auf dieser Leinwand sehen wir in verpixelter, digitalisierter Form ein Bild von Düsseldorf, der Stadt Düsseldorf, quasi aus dem All nicht, aber aus dem Äther. Ja. Und man kann, wenn man rantritt, an diesem Riesencontroller mit den Händen kann man runter navigieren bis hin, es geht auch eine Tonspur an, sobald ich hier anfasse, da hört man jetzt. Auch die ist von einem Medienkünstler gestaltet, Boris de Backere. Und dieses Werk hier von Manix de Nice, mit dem kann man jetzt runter navigieren bis in das Areal, in dem wir uns befinden. Das heißt, dieser Düsseldorfer Ehrenhof, so heißt dieses Ensemble, Hausensemble mit der Tonhalle, mit dem Museum Kunstpalast und mit dem NRW-Forum, da können wir runter navigieren. Was ihr jetzt nicht seht, aber wir hier natürlich vor Ort, wir sehen im Moment den Rhein noch von oben und sehen diverse Brücken über den Rhein. Und wenn wir jetzt hier uns viel Zeit nehmen, dann navigieren wir langsam runter, down to earth und würden irgendwann im NRW-Forum landen. Ja. Und zwar so, dass man auf dieser riesen Leinwand digitalisiert sogar den Controller selbst sieht.
Ach, geil.
Ja, ja. Das ist aber echt eine Herausforderung, auch zeitlicher Art, weil da musst du hier etwas länger navigieren.
Ja. So. Aber das ist wie so eine UFO-Simulation, habe ich das Gefühl, nur dass das UFO sehr langsam ist.
Ja, das ist sehr Sci-Fi-mäßig.
Ja, aber auch ein bisschen, also man fühlt sich auch ein bisschen unsicher. Oh, ja, geil. Also wenn man näher kommt, dann sieht das so ein bisschen aus. Es gab diese Dinger früher, wo man so Abdrücke in so Nagelbretter machen konnte. So sieht das aus. Also, also alles so super abgespaced. Ah, geil. Ja. Ja, kann ich sehen. Da ist diese Kuppel.
Es ist wahnsinnig schwer zu navigieren. Ich stürze jetzt hier leider gerade erstmal ab.
Ja.
Aber mit ein bisschen Geduld.
Aber ist schon ein bisschen creepy auch, ne? Also.
Auf jeden Fall. Also das ist klassische Medienkunst. Das Vorgängerwerk letztes Jahr war auch bei der Biennale in Venedig. Also das ist, ja.
Und wie viele, hast du schon beobachtet, wie viele Leute haben an diesem Ball rumgegrabbelt?
Das muss, irgendwie ist das ein schönes Gefühl. Also.
Ja, irgendwie kann man nicht anders. Du musst dann aufpassen. Aber je mehr Hände da drauf kommen, desto lauter wird es auch. Deswegen gehen wir mal schnell zum nächsten weiter. Wie war denn so, also jetzt gerade jetzt, ich bin relativ spät gekommen, deswegen sind jetzt nicht mehr so viele Leute hier, aber wie war denn so von den Besucherzahlen heute? Also du hast ja Studenten gesagt, viele? Ja,
es war relativ voll hier, es war gut besucht und so. Wir haben ja diverse Spielstationen, jetzt hier sind wir gerade noch in einem Bereich, wo Spiele des Computerspielpreises MB21 hier gezeigt werden. Die sind ja auch, glaube ich, gerade vor kurzem ist die neue Runde prämiert worden wieder. Und mit denen kooperieren wir ja auch schon seit jetzt mehreren Jahren. Die sind hier spielbar, teilweise prämierte Spiele, teilweise auch Spiele, die eingereicht wurden. Wir haben ja außerdem noch andere Spiele, die kuratiert wurden von Lukas Höh, auch aus Köln, der auch viel für die Platine gemacht hat früher. Das sind dann so Spiele, die auch ganz viel mit dieser Wechselspannung zwischen virtuell und analog halt spielen. Also das ist also halt alles, was natürlich ein bisschen anders ist und weggeht von der klassischen Konsole. So, das ist ja, brauchen wir ja eigentlich nicht. Das gibt's ja woanders auch.
Es ist ja keine Publikumsmesse im Sinne einer EGX oder sowas, sondern es geht ja wirklich schon auch um Kunstinstallation und um Andersart, also Spielkultur. Aber das macht ja schon die ganze Aufmachung der Next Level schon relativ deutlich.
Genau, also wir sind nicht vergleichbar und können es nicht sein und wollen es auch gar nicht sein mit der Gamescom. So, das ist na klar, das ist eine verkaufsorientierte Messe, das ist auch okay, aber wir versuchen natürlich irgendwie Artefakte zu zeigen, die das Spielen selbst reflektieren oder den Umgang damit oder die auch einfach in der Medienpädagogik einfach Potenziale aufzeigen, auch Kreativpotenziale, das, was junge Leute auch selbst schaffen und bauen und programmieren und eben nichts, was sich jetzt nur auf den reinen Konsum irgendwie beschränkt.
Ja. Cool, also hier gibt es ein paar Spiele zum Anzocken, muss ich vielleicht später mal machen.
Hier ist eine VR-Installation, da fehlt jetzt leider, ich weiß nicht genau, aber das sind alles Geschichten, die irgendwie mit Haptik funktionieren, also wo ich jetzt hier über selbstgebaute Controller irgendetwas steuern kann. Ich merke jetzt hier gerade, hier kommt so Zugluft und Wind raus. Ich muss natürlich, das ist eine VR-Geschichte, muss natürlich die Brille dafür aufsetzen, ich habe das selbst ehrlich gestanden noch gar nicht gespielt.
Also die Installation heißt Grasshopper Noise, ist von Tanja Gonzaga Sosa, steht hier nebenan. Und man muss sich das so vorstellen, ich halte mal das Mikro dran, das ist hier so ein Ding mit Luft. Und das ist halt so eine schwarze, ich sag mal, Armatur, wo man halt seine Hände drüber halten kann. Und anscheinend registriert das dann Bewegung.
Das ist ein tastbares topografisches Windfeld. So, also das registriert Bewegung, genau. Und die werden wiederum umgesetzt in digitale Elemente und Signale und werden dann entsprechend eben virtuell oder in der Virtual Reality auf meiner Brille abgebildet.
Sieht auch super abgefahren aus. Also ich glaube, wenn man das im VR sieht, dann hat man das Gefühl, dass man aus der Matrix rausgefallen ist.
Genau. Also es sind diese Art quasi mehrere Spiele, die vor allen Dingen mit diesem Wechselverhältnis zwischen virtuell und analog eben spielen. Also ich induziere irgendwas körperlich, indem ich irgendeine Bewegung mache oder klatsche aus, sehen wir da hinterher noch. Und dadurch passiert halt irgendwas in meiner virtuellen Welt, jetzt in dem Fall. Der
cool.
Ganz andere Geschichte sehen wir hier. Das ist wirklich eine rein physische Geschichte. Wir sehen also ein großes System von Gittern mit Lampen und da leuchtet immer eine auf und sobald ich die drücke, muss ich halt außen rumlaufen und jeweils die nächste.
Ach geil.
Das ist ein echtes Sportgerät hier.
Ja, wir stehen hier jetzt vor so einem, was ist das, 3 Meter Kubus sozusagen. Da sind überall, muss man das berühren einfach, ne? Da sind überall diese kleinen Lampen angebracht, die übrigens alle so aussehen wie aus dem Film Cube, falls ihr den kennt.
Ja, genau.
Und man muss die halt berühren. Und man läuft jetzt quasi aktiv um diese Installation herum. Sehr gut.
Ja, das ist auch eine Kunstinstallation, die selbst gebaut ist. Was man hier nicht ganz sieht, ist es tatsächlich Europaletten, auf denen das Ganze steht. Hier.
Echt? Oh.
Ja. Das sind Europaletten hier. Und das ist aber hier Mollton, damit das leitet.
Interessant. Also auf jeden Fall ein Spiel, um sich zu bewegen.
Genau.
Ja. Aber ziemlich analog. Also das ist jetzt mal...
Ich spiele zwar mit digitalen Elementen, aber...
Genau, cool.
Das, wir loten halt dieses ganze Spannungsfeld aus, eben in Richtung zwischen analog und virtuell. Also das, was halt auch eben Sacheninstallationen, die eben auch sehr weit weggehen, einfach von der klassischen Konsole.
So, das ja. Da hinten leuchtet es. Moment, ich muss mal nach... Was? Das ist ein ähnliches Spiel? Also zum Kalorienabbauen, das ist ziemlich gut, ne?
Du kannst ja auch weitermachen. Ich komme nachher nochmal vorbei, wenn wir das Licht ausmachen.
Wir sehen uns in der Stunde. Nein, sehr cool. Lass mal weitergehen.
Ja, wir haben einen Raum hier, der ist jetzt, muss man sagen, jetzt wird er gerade umgebaut. Wir hatten eine extrem gute Musikperformance hier drin, zwei Tage, von Brigitta Mundendorf. Das ist eine zeitgenössische Komponistin, die aber ganz viele neue, moderne Sachen macht. Und da wird jetzt gerade abgebaut, die ist heute fertig und jetzt wird aufgebaut gleichzeitig morgen für das Abschlusskonzert.
Ah, okay.
Das lohnt sich auf jeden Fall. Das ist eine relativ spektakuläre Geschichte, die jetzt Weltpremiere bei der Soundtrack Cologne im Sommer hatte. Mhm. Und mit denen kooperieren wir das auch. Da spielt ein Orchester, 19 Leute mit Dirigent, reagieren live auf den Gamer. Also der Gamer spielt und das Orchester muss reagieren auf ihn. Weil
das ist geil.
Ja, weil Musik ja eigentlich ein Emotionsverstärker an Spiel ist und sich dem Spielverlauf anpasst.
Ja, ja.
Und das passiert jetzt hier live. Also das Orchester guckt, was spielt er. Man sieht den Spieler auf der Leinwand über den Köpfen der Musiker.
Ja.
Das Publikum sieht das Ganze auch und das Publikum sitzt aber auch vor dem Orchester und hört natürlich gleichzeitig das Orchester, das auf den Spieler reagiert.
Das
live.
Ist geil.
Und das Ganze ist, wenn ich das richtig verstanden habe, einfach modular angelegt. Also je nachdem, welche Sequenz du spielst, für jede Sequenz gibt es eben Kompositionsteile.
Ja,
und die müssen halt relativ, die werden dann jeweils eingespielt halt, cool. Je nachdem, was angesagt ist.
Das klingt super spannend. Jetzt laufen wir wieder zurück, vorbei an diesen UFO-Simulator. Ich werde die... Moment.
Da ist der Wagen. Da sind wir, das ist der Ehrenhof.
Ja. Sehr cool.
Vielleicht kann man nichts
unten. Hi. Hi, Michael.
Hallo.
I'm a journalist.
Yes.
Just a few quick questions. Is this okay?
No problem.
Can I ask you a few questions? It's a super interesting art installation you built there. And my first impression was that I'm like a UFO, like from an alien spaceship and flying down to the to this building. So what was the idea behind it?
You're quite right with the way you look at it. But I wouldn't consider it as an alien installation. I think we are alienated from our own planet.
Ah, okay, I see. So, so the usual thing about alien spaceships is that alien spaceships are super fast and like super quick, but this is a very slow flying down and landing scene. So what is the purpose of this?
I'm trying to create a visual experience that maybe depicts how we look at the world these days.
Yeah.
We're looking at the world maybe with one leg we are living in the virtual world and with the other leg we are living in the real world.
Ah, I see. Yeah.
And what I try to depict is how that feels or how we physically experience that.
Ah, okay. So the visuals, are they inspired by satellite photographs or something like that?
I'm interested in technological images. It's 3D models that are scanned with laser. So what you're seeing now is a big overview of the city. It's done with a laser scanned with an airplane.
Yeah.
If you go closer to the venue where we are now, the NRW Forum, you will see a scan that is scanned with a laser from the Earth or standing in the park.
So this is a very interesting installation. So where, when people want to see more of your work, where can they find you?
They should come tomorrow to see the real thing.
Yeah.
But maybe it's not broadcasted by then.
Yeah, right.
Another option would be to have a look at my website, which is manixdenijs.nl. It's just my name. And there's an agenda, and just keep an eye on whether we I have more shows coming up.
Yeah.
Super cool. Thank you. Okay. Dann gehen wir weiter.
Okay. Good luck.
Thank you. Cool, dass wir den noch erwischt haben.
Ja.
So, jetzt gehen wir weiter in den nächsten Raum. Also da liegt, also in dem Flügel, der jetzt quasi gegenüber liegt. Muss ich das so vorstellen, von Aufbau, dass in der Mitte gibt's halt so ein Café und ein Restaurant und dann kann man halt zur anderen Seite durchlaufen. Und ich habe gerade schon gehört, hier gibt's auch eine ab 16 Installation. Da bin ich jetzt mal gleich sehr gespannt drauf.
Ja, da sind wir aber jetzt noch nicht.
Ah ja, da gehen wir gleich erst hin, ne? Ja.
Hier haben wir jetzt, das ist wieder Teil eines von zwei Game-Parcours. Mhm. Der hier ist kuratiert von Lukas Röhl. Das, was wir eben in der anderen Halle schon mit zwei Werken gesehen haben, geht hier weiter. Und auch hier haben wir unterschiedliche zwei Kunstinstallationen. Die sind nicht interaktiv, die spielen aber mit bekannten Spielen, wie Tekken in dem Fall oder mit Nintendo. Das Spiel heißt auch Nintendox.
Ja.
Und auch das sind wiederum Installationen und Spiele, die interaktiv mit zwischen Haptik und Virtualität, ja. Digitalität halt irgendwie spielen.
Ich versuch's mal zu beschreiben. Also,
das ist hier eine richtige Installation auf der Sony PlayStation. Das heißt auch PlayStation, das Ganze. Man sieht zwei Kämpfer, Tekken, die aber gesteuert werden. Das ist dieses Klicken, das wir hier hören, von so Stangen, die jeweils auf die einzelnen Tasten runtergehen, um die einzelnen Kicks und Moves in Gang zu setzen hier. Also es ist eine ganz, 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 ganz physische und mechanische Installation quasi, die aber natürlich irgendwie digital ist. Ich muss gestehen, dass ich die Rechenprozesse, die dahinter stecken, jeweils, dass ich nicht weiß, wie die programmiert sind. Aber die beiden Typen kämpfen jetzt hier quasi in der Dauerschleife.
Ja. Also man muss sich das so vorstellen, das ist wie so ein offenes elektrisches Gestell. Man sieht ganz viele Kabel, ganz viele Federmechanismen oben und dort gibt es dann so Drähte, die auf die PlayStation-Controller-Tasten drücken. Das ist das, was man hier im Hintergrund hört. Ich halte mal dran. Und davor sehen so Dinge aus, die sind halt Platinen, sehen so ein bisschen aus wie Raspberry Pis oder so. Und es geht halt einfach unendlich weiter. Und es geht anscheinend schon so lange, dass die Controller ganz schön abgerockt sind. Also die Kreistaste von einem Controller ist schon durchgestochen.
Das geht jetzt so ein paar Tage so. Und die Idee ist tatsächlich die philosophische dahinter, dass wir also selbst das Spielen, dass eigentlich eine Freizeitbeschäftigung ist für uns.
Ja.
Dass wir auch das im Prinzip automatisieren können, um wieder noch mehr Zeit für noch andere Dinge zu gewinnen.
So. Ja,
das ist natürlich.
Ja, das ist wie der Cookie-Klicker. Kennst du den? Dieses Spiel, das ist von selbst.
Ja, genau. Also das ist anscheinend eine der Hauptideen hier. Der Automatisierung ist die Hoffnung auf mehr Freizeit und weniger kraftraubende Arbeit.
Ja. Sehr gut. Also für Freunde von 100 Stunden Spielen ist das wahrscheinlich die richtige. Ja, genau.
Genau, und das, gleich daneben hängt so ein Kunstwerk, das nennt sich Nintendox. Da geht es um das Trainieren von Hundewelpen. Auch das ist ein vollautomatisiertes Spiel, bei dem die Fingerbewegung des Spielers auf einer Nintendo quasi simuliert wird oder technisch erzeugt wird oder auch mechanisch erzeugt wird. Auch das ist eine sehr mechanische Installation hier.
Ja. Und man sieht hier quasi Nintendo DS, ich glaube ein DS Lite ist das, und da läuft Nintendox drauf und da gibt es diesen Modus, wo man die Tiere so streicheln kann mit dem Touchpad. Und hier läuft dieses ganze Ding halt automatisch ab. Das ist halt, das ganze Teil ist montiert auf so eine Art Platte, die auch mit zwei, drei Mechanismen sich auf und ab bewegt und es sieht super weird aus und klingt auch weird.
Genau, die Idee dahinter, die philosophische, ist, ob Empathie nicht auch künstlich erzeugt werden kann. Die kann auch simuliert werden eigentlich.
Ja,
ne? Also auch der Hund muss nicht mehr wirklich gestreichelt werden, sondern wir können ihn streicheln lassen durch einen automatisierten Prozess.
Ja.
Und auch das ist Empathie, die der Hund als solche empfindet, zumindest der digitale Hund.
Ja,
der kann
da
sich differenzieren.
Also ich halte mal kurz dran, der Sound ist auch krass. Es geht so unheimlich fast. Ja, stell dir mal vor, du hast es nachts, also dann kannst du nicht mehr schlafen. Ja, die sind beide von dem Fabian Kuhfluss gewesen. die beiden Installationen. Und
das ist, erklärt sich selbst, aber natürlich nicht, wenn man es nicht sieht. Deswegen mache ich einmal etwas, was man hier machen muss. Man muss nämlich einfach klatschen in ein Mikrofon.
Ja.
Dann sieht man einen Bildschirm und durch Klatschen und, oh, wie war denn das? Durch Klatschen, zu spät. Wenn ich klatsche, dann duckt er sich und wenn ich mal was anderes mache, springt er hoch. Aber was muss ich nochmal? Clap to retry.
Ist halt so ein Pixel-Plattformer. Hallo. Und der reagiert auf Sound. Und man spielt eine Maus, die einfach von links nach rechts läuft. Und wie so ein Endless Runner. Und man muss halt Sachen klatschen. Oder Dinge tun.
Ja.
Funktioniert.
Also durch. Funktioniert im Prinzip gut. Ich glaube, ich weiß nicht. Hallo.
Okay, alles klar. Jetzt ist er gesprungen. Ja.
Ja, man kann springen und man kann sich duken. So. Hallo.
Oh, du bist über das UFO gesprungen. Na gut.
Also es gibt zwei Möglichkeiten, diese Jump'n'Run-Spiel.
Dabei reden ist schwierig.
Man kann sich auch wecken.
Es geht und jetzt läuft das Foss. Schade. Ja, es sind schon so Installationen, die darauf auch ausgelegt sind, dass man halt viel aus dem Mechanischen so irgendwie rauskommt. Also dass man dann irgendwo dann auch wirklich interagiert und alles. Hallo.
Hier haben wir noch eine schöne Station, da ist der Künstler, die Artist ist endlich mal present.
Hallo, ich bin Michael.
Hi. Peter, was? Wie kann man bei dir rauskommen, ohne zu sterben? Es geht hier um Stromschläge.
Nicht ganz. Also eigentlich war so das Konzept mal, Strom als Mittel zu benutzen und nicht als Abschreckung oder Bestrafung, was sonst eigentlich so das Image von Strom ist. Also mein Ausgangspunkt waren TENS-Geräte, die man auch beim Arzt bekommen kann, also die eigentlich so für Schmerztherapie und sowas genutzt werden, wo man sich Elektroden an den Körper klebt. Und da habe ich gemerkt, wenn man die halt hoch aufdreht, dass dann Bewegungen am Körper stattfinden können, gegen die man nichts tun kann, weil die Nervenenden dann so weit stimuliert werden, dass die Muskeln kontrahieren.
Ja.
Und das war so mein Ausgangspunkt. Und ich wollte dann mit den Mitteln versuchen, irgendwie das Interface umzudrehen, sodass im Prinzip der Mensch zum Interface für die Maschine wird.
Ja.
Und da sind mehrere Projekte entstanden und eins davon spielt mit einem Spiel sozusagen, wo Snake das Spiel im Prinzip weiß, wie es sich selbst perfekt spielt. Also er kennt die perfekte Route, das Programm kennt die perfekte Route, aber schickt die Signale nicht intern einfach so, dass er sich selber steuert, sondern er schickt die Signale an diese Controller, die dann die Muskeln von dem Menschen, der angeschlossen ist, kontrahieren lassen, sodass der Mensch dann im Prinzip passiv das Spiel perfekt spielt. Also er ist eingeklinkt in das System und kann sich zurücklehnen und spielt dann im Prinzip das Spiel soweit.
Also es ist quasi das Gegenkonzept von der Pain Station, oder? Also das ist ja eine sehr bekannte Kunstinstallation, wo die Leute ja bestraft werden mit Peitschenhieben und Elektroschocks und so. Aber du hast es umgedreht. Also du hast gesagt, na gut, wir haben ja Elektronik bei uns und du willst das Ganze zum Spielelement machen.
Genau, also da gibt's auch sehr angewandte Formen in der Medizin oder sowas für Patienten, die jetzt irgendwie einen Schlaganfall erlitten hatten, dass manchmal das Problem, dass der Fuß so lahm oder sich nicht mehr aufstellt.
Ja.
Und da gibt's beispielsweise auch ähnliche Geräte, die man sich ans Knie montiert, die dann erkennen, dass man das Bein anhebt und dann den Fuß sozusagen, also es gibt schon Anwendungen dafür. Deswegen, also ich meine, oft wird trotzdem Strom immer so mit diesem, also auch die Leute, die jetzt hier waren und sowas, die erstmal so, oh nee, also oder das immer mit Bestrafung oder sowas. Aber angenehm ist es trotzdem nicht, oder man muss sich halt sehr dran gewöhnen erstmal. Es ist halt sehr gewöhnungsbedürftig und sowas mit den Mitteln hier. Also mit den.
Es sieht ein kleines bisschen aus wie eine Soundinstallation. Ich reagiere sehr empfindlich auf Strom, deswegen werde ich dich jetzt auf deine Beschreibung verlassen.
Ja.
Aber es ist eine coole Idee. Also du sagst, das kommt aus der Medizin. War das dann auch so deine Inspiration? Also als du das gesehen hast und gedacht hast, daraus könnte man auch Spiele machen?
Also ich habe dieses Gerät einfach gefunden irgendwann, also so ein TENS-Gerät und wie gesagt einfach rumprobiert und dann dachte ich so, krass, also man kann wirklich einfach so nichts dagegen machen und der Körper bewegt sich und da wird es halt benutzt so und das war mein Ausgangspunkt, genau. Also jetzt nicht medizinisch, sondern eher medienkünstlerisch sozusagen.
Ja, super cool. Danke sehr. Dann gehen wir mal weiter. Danke.
Ja, jetzt sehen wir eine Sache, die können wir leider nicht mehr spielen. Dafür sind wir jetzt zu spät. Hier gibt es ein großes Raumschiff, das im Rahmen eines Medienbildungsprojektes gebaut wurde, von Jugendlichen komplett. Und das nur gesteuert werden kann als Team. Also wir sehen hier 5 Arbeitsplätze, jeweils 2 an jeder Seite. Und in der Mitte sehen wir das Pult des Chefcontrollers. Das ganze Ding nennt sich Spaceship. Und jeder hat eine Funktion, die er auch erfüllen muss, damit dieses Raumschiff insgesamt fliegt und nicht abstürzt. Und das kann nur im Team und im, im Prinzip perfekten Zusammenspiel des Teams auch erfolgreich gesteuert werden.
Ja, also das kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen wie dieses VR-Spiel zu Star Trek, was vor einiger Zeit rausgekommen ist, nur dass man hier tatsächlich analoge Tasten hat. Also man sieht auf den Pulten auch wirklich irgendwie Sachen und eine Anleitung, was man drücken muss, und es ist alles sehr oldschoolig, also das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie das Set von Raumschiff Orion.
Ja, ja, das ist, durchaus. Ja, ja, genau, klar.
Und man drückt die Sachen auch wirklich. Man muss auch wirklich irgendwie reagieren und Sachen tun. Jetzt sind hier so ein paar USB-Dinger. Wahrscheinlich ist das ganze Pult halt auch abgekoppelt. Da ist wahrscheinlich noch sehr viel mehr dran.
Ja, ja, genau. Das ist jetzt abgebaut natürlich. Ja. Und der Bildschirm ist auf dem Bildschirm sieht es eigentlich relativ, relativ modern dann aus. Ja. Aber das ist, wie gesagt, alles, das ist ein bisschen natürlich der Clou. Das ist alles von Jugendlichen komplett selbst gebaut worden.
Ja, das ist cool. Und sind das so Situationen, dass sie dann ihr Raumschiff irgendwo raus navigieren müssen oder so Gefahrsituationen, so Star Trek-mäßig?
Unter anderem, genau. Also die müssen jetzt schon rumfliegen und müssen auch schießen. Also es gibt einen Offizier an Bord, der für die Waffensysteme zuständig ist zum Beispiel und feuern muss. Ja, die anderen müssen irgendwie die Navigation, einer muss navigieren.
Ach, das ist so ein Lieb. Das sind diese Handbewegungsdinger. Cool.
Genau, jetzt haben wir wieder so eine Haptik-Geschichte. Also ich muss, ihr kennt alle noch diese kleinen... diese kleinen Plastik, in transparenten Plastik eingefassten Scheiben mit Labyrinthen drauf, wo man eine ganz kleine Metallkugel drin hat, die man durch so ein Labyrinth in die Mitte des Labyrinths bewegen muss.
Das sind oft so Holzdinger gewesen, die wurden damals aus Holz gebaut, und das ist jetzt quasi die digitale Version davon.
Digitale Version, und ich muss quasi über auch so einen Sensor mit meiner Hand steuere ich eine Maus, die in diesem System hier drin ist. Die ist da oben, und diese Maus darf nicht ins Wasser fallen. Also die Hälfte der Scheibe ist unter Wasser und die Maus muss das Ziel erreichen, aber die ist oben im Moment zu sehen, in diesem kreisrunden Labyrinth. Wenn ich anfange, das Labyrinth zu drehen, was ich jetzt technisch nicht hinkriege, dann... ich bin auch nicht sonderlich gut hier drin. Man kann dieses System auf jeden Fall in Bewegung setzen und die Maus muss entsprechend natürlich laufen, um auch nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Und sie darf nicht ins Wasser fallen eben.
Genau, also dieses Spiel funktioniert mit der Leap Motion. Das ist eine Bewegungssteuerung, die vor einiger Zeit parallel zu Kinect und so entwickelt worden ist. Hat sich leider nicht so richtig durch... Oh, ja, doch, warte mal. Ich glaube, man muss außen, ne? Oder? Ich weiß auch jetzt gerade nicht. Vielleicht muss man es so halten wie ein Lenkrad. Ich bin mir gerade sehr unsicher. Na, jedenfalls diese Leap Motion, das ist halt so eine Handgestensteuerung. Also die ist auch für Desktop-PCs konzipiert worden. Das ist so ein kleines... schwarzes Ding, sieht aus, hat die Größe von einem Feuerzeug und konnte man eine Zeit lang auch erwerben, und da gab es ein paar ganz coole Apps für. Aber es ist so ein bisschen in Richtung Installationskunst auch weggegangen. Cool, das hier wieder zu sehen. Ich hatte so ein Ding auch mal und hatte einfach nichts, was ich damit benutzen konnte. Deshalb wieder verkauft, aber ist eine coole Idee.
Ja, ich bin leider nicht fähig einfach. Das ist aber User-Inkompatibilität.
Ja.
Ich kann es nicht.
Manchmal. Ja, lass uns mal kurz weitergehen.
Wir kommen jetzt nochmal in einen ganz separaten Raum, in dem eine ganz eigene Ausstellung kuratiert ist von Sebastian Quack. Das ist auch ein Kurator und auch ein Mensch aus der freien Theater- und Performance-Szene, der auch mit Invisible Playground viele Sachen im öffentlichen Raum gemacht hat. Und er hat eine Ausstellung kuratiert, eine geschlossene zum Thema oder dem Motto kein leichtes Spiel an Easy Play, die sich generell in einer Gesellschaft quasi auch der totalen Überforderung des Menschen mit Fragen auseinandersetzt. Was macht eigentlich Spiel unmöglich? Wo wird's richtig schwer? Wo verlieren wir die Lust? Warum verlieren wir die Lust? Ja. Und so diese ganze Reflexionsebene im Spiel quasi mitführt. Das sind also alle Spiele, die sind extrem frustrierend im Zweifel.
Frustrierend, okay.
Aber es geht eben genau, da haben wir den Kurator auch schon sitzen, den Sebastian, der kann uns dazu einiges erzählen. wir sind nur zu hören. Wir haben keine Kamera dabei.
Keine Angst. Hi, ich bin Michael. Grüß dich, Journalist. Und ich wollte mal ganz kurz fragen, was war denn die Idee für diesen ganzen Raum hier?
Die Idee war mal, das Spektrum von Sprechen und Erfahren über Spiele zu erweitern, weg von Achievements und Punktesystemen und Belohnungen und Next Level, sondern hin zu breiten Spektrum von auch negativen, ambivalenten Gefühlen wie Frustration, Angst, Alleinsein, Depression. Ja. Und das ist jetzt ein ganz gutes Beispiel von einem New Yorker Designer, Bennett Foddy. Getting Over It with Bennett Foddy heißt das Spiel auch, wo man eigentlich so Sisyphus-mäßig eine Figur spielt, die keine Beine hat. Die Beine sind in so einem Eisentopf irgendwie drin und man hat nur einen Hammer, um sich vorzubewegen und jede falsche Bewegung führt halt zum Absturz. Und was interessant ist an dem Spiel ist, dass es halt auch den Spielfortschritt überwacht und immer eigentlich auch mit Sprache darauf reagiert. Also Bandit 40 redet quasi die ganze Zeit mit dir. Ach so. Und man steht das so zusammen durch dann. Also er versucht halt so auch dann über genau diese Problematik von Scheitern und von Ansprüchen und von Verkrampfung und so zu reden. Also so ein bisschen therapeutisch. Aber auf eine Art, ne?
Genau. Das ist cool. So sind die ganzen Spiele, die du hier ausgestellt hast.
Ja, genau, also jedes Spiel steht für mich für so eine bestimmte Dimension von Schwierigkeit, sag ich mal. Also hier geht es ganz stark um manuelles Lernen. Dann gibt es Spiele, die eher so, wo es um emotionale, gefühlsmäßige Krisen geht. Dann geht es um soziale Systeme, die schwer zu durchschauen sind. Oder hier so dieses archetypische 5000 Teile Farbpuzzle, wo es einfach nur um quasi etwas geht, was nicht zusammenpasst, wo das Prinzip ist so denkbar einfach, aber man hat einen ganz langen Weg.
Ich sehe es hier gerade neben mir, das ist halt ein riesiges, also 5000 sagst du, ne? 5000 Teile hat das.
5000 Teile, genau.
Und das, ist einfach nur ein Farbverlauf, also ich glaube, das ist einmal komplett alle so wie so ein RGB-Farbmuster, genau. Ne? Wie wenn man es aus Grafikprogrammen kennt. Ja. Und man muss es dann, also 5000 Zeichen sowas zusammenzusetzen, stelle ich mir jetzt gerade sehr schwer.
Das dauert lange. Was schön daran ist, ist, dass irgendwie die, also das Motiv ist sehr angenehm, ne? Weil man nicht abgelenkt wird durch irgendwelche bescheuerten Puzzle-Motive, die man sonst hat. Und trotzdem hat ja jedes Teil auch einen Ort darin, der ganz klar ist. Und also man kann sehr viel über Farben und über Übergänge nachdenken, wenn man alles macht.
So. Ja, das ist echt cool. Ja. Ne? Ja. Geil. Also so, ich schaue mich hier noch weiter um, aber das ist ein ganz guter Gegenwurf zu den aktuellen Games, die es so gibt.
Ja, klar. Also für mich, ich weiß nicht, also es geht auch mehr um Spiel oder um Play als um Games. Also viele Games sind ja quasi so Trainingsmethoden letztlich, wo man in so einen Flow-Zustand kommt und den Spielerinnen und Spieler immer weiter irgendwie führt so. Und also die Welt des Spielens und die Welt von Play ist halt viel weiter. Und da geht es, auf Deutsch sagt man da manchmal Selbsterfahrung, das klingt immer total schrecklich, aber letztlich kann das auch was ganz Tolles sein, wenn man einfach seine eigenen Grenzen kennenlernt, wenn man nochmal anders sich selber irgendwie in Perspektiven setzen kann, die vielleicht gar nichts zu tun haben mit irgendwie Achievement oder so.
Glaubst du denn, dass Spiele, die jetzt aktuell so ein bisschen in der Sackgasse stecken, also die hauptsächlichen, ich sag mal 95% aller Spieler sind ja eher so auf Achievement und auf Erfolg und Competition ausgelegt und so, ganz weniger auf Erfahrung, und auch da geht es ja darum, diese Erfahrung zu bewältigen und so. Glaubst du, ist das so eine Sackgasse? Also meinst du, dass Spiele auch erlauben müssen, mal jemanden verlieren zu lassen, aber dass der dann mit diesen Verlust dann auch umgehen muss?
Ja, also ich würde es echt, also es ist eher ein Boom aus meiner Sicht. Also ist so, diese Diversität in der Spieleszene nimmt halt mehr zu, das ist auch richtig so. Ich finde es auch irgendwie schlüssig, dass sozusagen kommerziell orientierte Spiele, die sehr viel Geld kosten, halt andere Triebe sozusagen ansprechen müssen. Gleichzeitig gibt es halt aber auch eine immer größer werdende Indie-Szene, eine Szene, die irgendwie Übergänge hat zur Kunst und so. Und ich bin da eigentlich zuversichtlich, dass da halt auch mehr so Literacy beim Publikum entsteht, die halt auch dann andere Sachen einfordern, Schritt für Schritt.
Ja.
Aber das ist ein langer Prozess. Also das geht nicht irgendwie sofort. Und viele Leute, auch die jetzt hier waren, sind dann irgendwie überrascht, ach so, sowas kann man auch irgendwie erleben in einem Spiel, wusste ich gar nicht.
Merkwürdig ist, wenn man so drinsteckt in Spielen, dann weiß man, dass sich das in den letzten 10 Jahren schon echt stark verändert hat. Aber so nach außen hin kennen die Leute ja doch eher nur so Mario Kart, Battlefield und so.
Ja, klar.
Ja, cool, danke für das Gespräch.
Alles klar.
Ja.
Geht nur um
Besichtigung. Ist Besichtigung.
Hallo. Ja, hi. Golf, ich kann ganz kurz ein paar Fragen stellen. Ja, cool.
Wo gibt es eigentlich diese T-Shirts hier?
Ja, vielen Dank. Aber mach dir noch, cool, dir mal einen Gefallen, weil der Michael, der hat noch ein paar.
Klar. Darf ich dir ein paar Fragen stellen?
Mir, ja. Oder dir?
Ist ja ganz kurz, das ist für einen Podcast. Also hier gibt es ein Escape Room. Escape Room, super, boom, ja, total und so. Was macht euren Escape Room anders als andere Escape Rooms?
Oh, das muss ich mal überlegen. Unserer ist, soweit ich die Rückmeldung vernommen habe, auf dem Niveau anderer Escape Rooms, von dem ganzen Look and Feel. Mhm. Unserer ist mit besonders viel Liebe hergestellt und besonders viel guten Ideen und super Ausstattung. Und ich glaube, der Hauptunterschied ist, dass wir das jetzt...
Hier ist gerade so ein bisschen Abbau, aber mach euch weiter.
Also, der großartige Unterschied ist, dass wir das Ding in 4 Tagen erdacht und aufgebaut haben.
Oh.
Mit 10 Jugendlichen,
ja.
3 Betreuern und überschaubarem Budget.
Und das war so ein Projekt innerhalb von der Schule oder Universität? Genau,
das war ein Projekt von Kultur macht stark, mhm, zusammen mit der Stiftung Digitale Spielekultur, mhm, und der Fachstelle für Jugendmedienkultur in Köln und dem Bauspielplatz Friedenspark.
Das würde ich ja behaupten, dass so ein Escape Room ja auch einen pädagogischen Effekt hat irgendwie, ne? Weil man dann in so eine Situation gefährt wird, man muss erstmal zusammenarbeiten und so. Und war das etwas, was euch gereizt hat, das mal auszuprobieren?
Das auf jeden Fall. Also ich hatte vorher noch nie selber einen Escape Room besucht. Mhm. Insofern fand ich das total spannend. Und es war großartig, einmal das Herstellen hatte viele, viele pädagogische Aspekte, weil viel gelernt wurde, viel Teamarbeit, viel ausgetauscht wurde. Und natürlich das Spielen ist natürlich auch super, dass man da so als Team zusammenfindet. Jeder muss seinen Beitrag leisten und man merkt, dass man alleine es nicht schaffen würde einfach.
Ja. Auch natürlich der Puzzle-Prozess, also generell sich zu überlegen, ah, wie komme ich jetzt auf die Lösung und so. Genau. Ist wahrscheinlich auch mal raus aus dem Spiel, sondern wirklich analog zu denken. Ist es denn andersherum schwierig, sich sowas auszudenken? Also hattet ihr da echt Schwierigkeiten irgendwie? Sind da so, also haben, oder anders gefragt, haben Besucher Schlupflöcher bei euch gefunden?
Haben sie? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, hab nichts mitgekriegt, dass die Schlupflöcher gefunden hat.
Die um mich rumstehen? Nein, haben sie nicht. Ja, dann habt ihr saubere Arbeit geleistet. Ist das schwierig, sich solche Sachen auszudenken? Wie geht man da vor?
Also das Schwierigste war tatsächlich, wir haben von den 4 Tagen, haben wir 3 Tage Konzeption gehabt, mhm, und einen Tag zum Baumarkt fahren und abends zusammenbauen. So, das war das, ja, Ding, ne? Als wir die Story hatten mit dem Labor im Jahr 2050, mit Verstrahlung, mit Akten, Krankenakten und so, ja, in dem Moment kamen so die Rätsel über dieses Laborthema, über Schläuche, über Flüssigkeiten, über pH-Werte und sowas alles, über einen alten Computer. Das kam dann relativ flott, aber dann musste es natürlich probiert werden. Ne? Wir haben ein USB-Mikroskop mit eingebaut und da ist es natürlich so, dass man jetzt was Geeignetes finden muss, was man da zählt dann.
Ja, ja.
Und das hat tatsächlich auch mal einen Tag gedauert. Ne? Also die Rätsel vorzubereiten haben einen Tag gedauert. Der Aufbau hat einen Tag gedauert und Konzeption lief eigentlich so die ersten 2 Tage, dritten Tag dann auch noch Planung für den Aufbau,
ja,
und sowas alles.
Ja, sehr cool, klingt spannend. Letzte Frage, was steht als erstes, die Lösung oder erstmal die Idee für das Rätsel? Wo fängt man da an?
Wir haben im Prinzip bei der Ausstattung angefangen. Ne? Was, ja, ist in so einem Labor und was kann man da draus bauen? Ne? Also natürlich war klar, ein Mikroskop muss da rein. Ne? Also brauchen wir was Kleines, was wir untersuchen können und haben dann irgendwann, was haben wir jetzt? Irgendwelche Schneckeneier oder Garneleneier. Genau, die dürfen ja auch nicht kaputt gehen in dem Prozess. Ne? Also erst hatten wir irgendwelche Salzkörner oder so, die sah man nicht richtig. Bei diesem Schlauchexperiment hatten wir irgendwie verschiedene Flüssigkeiten, weil die einfach cool aussehen in so Schläuchen. Und dann haben wir überlegt, was kann man dann für ein Rätsel draus machen?
Ja, ja.
Dann hatten wir überlegt, es muss natürlich irgendwas mit Messen sein. Also kann man verschiedene Flüssigkeiten finden, die verschiedene pH-Werte haben.
Ja.
Und dann haben wir da verschiedene Flüssigkeiten gesucht, die deutlich sich unterscheiden, wo man an der pH-Skala dann ablesen kann, welcher Wert das ist und daraus die Zahl generieren und sowas.
Sehr, sehr cool. Vielen Dank für das kleine Gespräch.
Ja, gerne.
So, jetzt erstmal schönen Feierabend.
Dankeschön.
Ja, so ein Abbaumodus. Ich gucke mir jetzt noch diese kleine Ausstellung hier nebenan an, hoffe ich. Noch jemand da? Ja. Okay, dann haben wir jetzt, glaube ich, nur noch dieses 16er-Ding da, ne? Das gruselige 16er-Ding, wo mich schon alle vorgewarnt haben. Wir gehen da jetzt mal schon hin, das ist so ein abgesperrter Bereich. Okay.
Ich habe es selbst noch nicht gespielt, weil ich dazu noch gar nicht gekommen bin. Zum Glück, muss ich sagen, weil das ist eine ziemlich, ziemlich anrüchige Geschichte hier. Ich lese einfach nur mal den Text vor. Ich weiß nicht, ob die, sind alle Hörer, ist das jugendfrei bei euch?
Ja, das ist ein Podcast für...
Für fortgeschritten.
Ich glaube.
Worum geht's? Interagiere mit der Umgebung und potenziellen Sexpartnern, die Toilette betreten. Lass dich nicht von der Polizei erwischen. Es ist möglich, ein Ende zu erreichen, aber du kannst doch einfach immer weiterspielen, wenn du das lieber machst.
Okay.
Achte darauf, wie du dich beim Spielen fühlst. Was ist dir unangenehm? Was findest du lustig? Warum? Wann spürst du Erfolg? Was macht dich nachdenklich? Ja.
Ich muss gestehen.
Okay.
Ich weiß gar nicht, wie das geht. Sieht auch.
Ach so, das war falsch rum. Ja. Soll ich nochmal den Chefkurator holen?
Vielleicht ist der. Ja, vielleicht kann er uns noch ein, zwei Fragen.
Sehr interessantes Spiel.
Ja, also klar, wenn das hier in so einer 18er Ecke drin steht. Genau, also die Team Room, hier sieht man es auch an der Tafel, ist von Robert Yang, ist 2017 entwickelt und er schreibt, im Jahr 1962 installierte die Polizei in Mansfield, Ohio, Überwachungskameras in öffentlichen Toiletten, um Männer zu verhaften, die sich dort zum Sex trafen. Die Team Room lädt dazu ein, die komplexe Mischung von Lust und Angst dieser historischen Situation zu erleben und über die sexualisierte Faszination mit Waffen zu reflektieren. Oh, das klingt krass. Da muss ich dir kurz Fragen stellen. Sebastian? Genau, hi. Ja, sag noch mal kurz ein paar Takte. Also ich habe das hier schon durchgelesen. Es geht halt um diese Situation 1962. Und warum hat man daraus ein Spiel gemacht?
Es ist Robert Yang, der macht, ja, ist eigentlich so eines von seinen Hauptthemen als Künstler, Spieledesigner, ist halt Sex. Und der hat schon einige Spiele über Sexualität gemacht und das ist halt ein Fall, den er interessant fand, ein Ort, den er spannend fand, wo es halt um diese Cruising-Techniken quasi in diesen öffentlichen Toiletten gab. Ja. Es gibt eine soziologische Untersuchung davon, auch heißt Tea Room Trade. Das ist ein Buch, wo das wie so ein Spiel beschrieben wird. Und
ja.
Solche Mechanismen von sich angucken, weggucken, der Polizei entkommen, sind für Spieleentwickler natürlich total interessant.
Ja.
Ne? Also wie funktioniert soziale Interaktion in ganz verschiedenen Situationen?
Ja.
Und der besondere Twist jetzt hierbei ist natürlich, dass er dann, weil er eben wirklich Probleme mit Streaming-Zensur hatte im Internet, also teilweise konnten Spiele von ihm, wurden dann gesperrt irgendwie auf Twitch, zu streamen, hat einfach gesagt, ja, ich ersetze alle Penisse durch Gewehre, durch Waffen,
ja.
Das kann man ja nicht zensieren.
Das erklärt, warum diese, keine Ahnung, AK da so schlaff runterhängt.
Ja, genau, also in diesem Spiel geht es halt darum, Blowjobs zu geben, aber alle Geschlechtsteile sind halt Waffen.
Oh ja,
und okay. Das ist halt, also ich finde das persönlich ein total super Kniff, halt genau in die Homophobie eigentlich von der Mainstream-Gaming-Kultur reinzugehen und sozusagen den Waffenfixierung da irgendwie umzudrehen und plötzlich halt einen Sexakt daraus zu machen, der vielleicht Leuten peinlich ist.
Um es mal kurz zu erklären, also man sitzt wirklich halt in der öffentlichen Toilette, da ist Graffiti an den Wänden und so weiter und so fort und da sind halt an den Seitenwänden, die bestehen ja meistens aus Holz, sind halt Glory Holes. Glory Holes sind also Gucklöcher, wo man halt den Eigentümer des Penises nicht sehen kann, aber der hängt den halt da so durch.
Also ja, genau. Das ist auch ganz interessant, dass man halt in diesem Spiel wirklich pinkeln kann in Pissoir und auch abziehen kann. Also das ist auf jeden Fall, finde ich, schon eine Innovation. Robert Yang hat auch einen super Text darüber geschrieben, also wie er an dem Wasserphysik in dem Pissoir gearbeitet hat. Und dann hat man halt, bis die Polizei kommt, so 3 Minuten Zeit, Kontakt aufzunehmen mit potenziellen Sexpartnern, die dann halt reinkommen.
Ah ja.
Da geht es halt darum, das auch nicht zu übertreiben. Also jetzt kommt hier zum Beispiel jemand rein, aha, dann muss man erstmal wieder weggucken. Und da gibt es halt erstmal so ein Spiel der Blicke, was man ja vielleicht auch kennt von Herrentoiletten. Genau,
ja.
Erstmal gucken. Ja, gut, okay, der dreht sich weg. Ah ja, okay, so, jetzt erster Blickkontakt und dann gibt es so einen Fortschrittsbalken zu einem Smiley hin und wenn man das ein paar Mal macht, dann kommt es halt auch zum Blowjob. Aber das ist Spoiler Alert. Also wenn man das Spiel spielen will, dann sollte man das jetzt nicht gehört haben.
Ja, ja. Sehr gut. Ja, ja. Also interessantes Konzept. Oh, er guckt. Muss man ein paar Mal machen, ne, mit dem Gucken.
Aber eigentlich würde ich es nicht verraten für Leute, die das halt noch spielen
ja
wollen.
Aber es ist ja, also die haben schon vorher viel. Oh Gott. Ja, er hat statt einem Penis einen Revolver. Da unten? Naja, es ist eine interessante Situation, sich immer wegzudrehen und da reinzupinkeln.
Das ist, finde ich, zum Beispiel ein schönes Beispiel für Uneasy-Gefühle.
Ja.
Ne? Also, weil das für Leute vielleicht schon ungewohnt ist, halt hier so niederzuknien, halt von einem Mann. und dann halt hier mit so einem Zungen-Icon zugange zu gehen an diesen, an dieser Knarre halt.
Ne? Ah ja, da kommt wirklich tatsächlich aus der Ich-Perspektive die Zunge raus und dann wird die halt an. Ja, und es funktioniert, weil diese Waffe sich dann so langsam aufstellt und sie schießt. Patronen natürlich.
Es gibt natürlich auch verschiedene Waffen.
Die Country-Musik ist dabei sehr.
Also ich empfehle total mal auf die Webseite von Robert Young zu gehen und mal sich das Artist Statement durchzulesen, weil das einfach total schön erklärt, wie man auf so eine Idee kommt, warum das gar nicht so bekloppt ist, wie es erstmal klingt, sondern irgendwie so sein muss.
Genau.
Also willst du auch mal?
Nee, ich danke. Ich bin mit dem Mikro. Ich glaube, gibt's das zum Runterladen im Internet?
Ja, das gibt's auf Robert Youngs Seite. Das ist auf Itch.io, kann man das sich downloaden.
Ja, ich glaube, das sollte jeder, der sich für das Thema interessiert, unbedingt mal ausprobieren. Ja, sehr gut. Danke. Ja, warte mal. 40 Sekunden. Du hast noch 40 Sekunden, bevor die Polizei kommt.
Ja, okay. Ich schaff's aber. Moment.
Ja. Achso, dann wird die Waffe, dann ändert sich auf die... Siehst du jetzt quasi zum ersten Mal, Martin, oder?
Ich muss gestehen, ich sehe es wirklich zum ersten Mal, weil ich die ganze Zeit hier aktiv bin auf anderen Ebenen.
Ja. Und wir haben seit dem Reichsrevolver für unsere Trophäensammlung in der Toilette.
Krass.
Ja. Gerade wie ich meinen 10-jährigen Sohn, der morgen kommt, davon abhalte, das irgendwie sich da reinzuschleichen.
Ja.
Wir springen hier immer so rein und zerren die Kinder raus. Also bisher hat es, glaube ich, noch keine Person unter 16 erlebt.
Ja. Vielen Dank für die Präsentation. Ja. Und schönen Feierabend wünsche ich dir.
Ebenso.
Danke, ciao. Ja, Martin, cool. Danke für die Rundführung.
Ja. Nicht zuletzt vielleicht doch noch dieses wahnsinnige Puzzle einfach zu erwähnen, das total analog ist.
Ja, das hat Sebastian vorhin schon...
Was so genau, aus 5000 Teile und nur aus Farben besteht, Farbverläufen. Fantastisch eigentlich.
Braucht man eine Weile, ne?
Zum Ganzen einfach wieder zurückkommen. Ich bin erstaunt. Ich habe aus Witz eigentlich eher gesagt, ganz am Anfang, vor 1,5 Tagen, Leute, wenn ihr so eine Ecke schafft von dem Ding, ist toll. Und ich bin echt erstaunt, wie viele Leute sich über die Tage jetzt herangesetzt haben insgesamt und das einfach trotz einfach machen, sich die Zeit nehmen hier.
So ist eine ganz spannend.
Ja, so eine meditative Geschichte zu machen, während alles andere so blinkt, digital und also ja, auch cool. Da gibt's
ja. Vielen Dank für die Rundführung, die jetzt echt ziemlich aufschlussreich war. Also hast du das Gefühl, dass es sich auch weiterentwickelt hat seit den letzten Jahren?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben auch gegenüber dem letzten Jahr nochmal einen großen Sprung gemacht. Ich meine, mit dem Wechsel von Dortmund nach Düsseldorf allein, deshalb, weil wir ja Festival geworden sind und hier nochmal andere Räumlichkeiten haben. Und ich glaube aber auch innerhalb dieser 3 Jahre Düsseldorf ist schon auch was passiert. Also ich finde jetzt so die Entwicklung vom letzten Jahr jetzt zu diesem, ist auch nochmal ein Sprung. So. Ja. Gucken, wie es weitergeht. Aber
also nächstes Jahr ist aber auf jeden Fall auch sicher, ne?
Nächstes Jahr sicher. Das wird aber stattfinden in Essen. Also wir sind nicht mehr in Düsseldorf. Wir sind auf 12 Vereine.
Was näher bei mir dran. Das ist nicht gut. Ich weiß, es war ja vor Dortmund. Das war quasi direkt vor meiner Haustür.
Ja. Natürlich für dich ideal, genau.
Ja, ja. Essen ist auch ganz gut.
Essen ist auch ganz gut. 12 Vereine, das liegt.
Also das macht ihr mit dieser Rotation immer, um so ein bisschen Abwechslung reinzubringen, oder?
Ja, im Prinzip ja. Also es ist so, dass das Kultursekretariat, für das ich ja arbeite, ist ja ein Verbund der großen Gemeinden. So. Und die machen natürlich in erster Linie vernetzte Projekte, auch immer in mehreren Städten. Und wir können oder wollen eigentlich auch nicht zu lange einzelne große Projekte nur in einer Stadt machen, sondern diese Mittel, die ja allen noch zur Verfügung stehen, gemeinschaftlich, natürlich auf die Art auch irgendwie allen zukommen lassen. Und deshalb wechseln wir dann eben bei Next Level in Form der Zeit. Bei anderen Festivals, wie beim Impulse Theater Festival, das findet dann eben zeitgleich, aber dann in 3 Städten statt. Ja, so, und diesmal, wir sequenzieren das quasi, das Prinzip. Und das ist ja auch schön, das jetzt in Essen mal wieder neu anzusetzen. Ja. Sicherlich eine Herausforderung, eine große Chance, auch Zollverein ist ein tolles Areal.
Aber es gibt halt einfach auch neue Impulse, neuer Ort, machen den Kopf ein bisschen frei, man sieht dann einfach neue Sachen. Weil das hier wirkt auf jeden Fall anders als das, was ich in Dortmund halt auch gesehen habe. Und ich finde, das tut dieser ganzen Sache auch gut, ziemlich cool. Hier geht schon im Hintergrund die Hintergrundmusik ab, deswegen...
Hier ist Schluss, genau jetzt, glaube ich, 7:30, genau.
Ja. Dann vielen, vielen Dank für die Rundführung, Martin.
Ich danke dir, dass du da warst. Ja. Toll.
Und ihr surft auf www.nextlevel.org. Da gibt es halt doch mal Infos. Wer was verpasst hat, der wird da noch mal so Eindrücke bekommen. Wahrscheinlich sind wahrscheinlich auch Videoteams hier gewesen. Ne? Super cool. Bis dann. Ne? Schönen Abend. Ciao. Ja.
Danke dir. Schön, dass du da warst noch. Toll.
Ja.
Klasse. Danke euch.
So, ich hoffe, die kleine Rundführung hat euch gefallen. Ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen und konntet euch trotz der fehlenden Bilder doch noch ein bisschen was vorstellen unter dieser ganzen Ausstellung. Ist auf jeden Fall ziemlich cool. Also nächstes Jahr wird die Next Level, wie der Martin gesagt hat, in Essen stattfinden. Bin ich mal sehr gespannt auf die neue Location, weil die jetzt ja eine ganze Zeit lang in Dortmund und in Düsseldorf war. Da habe ich das schon mal gesehen, aber das ist schon ziemlich cool. Aber mit jeder neuen Location kommen ja auch, wie gesagt, neue Impulse. Bin ich sehr gespannt. Und ihr findet weitere Infos auf www.next-level.org. Dort gibt es dann nochmal alles, was wir hier gesehen und besprochen haben, nochmal in aller Ausführlichkeit. Dort findet ihr auch Profile zu Sebastian Quack zum Beispiel, den Martin Maruschka oder zum Beispiel auch den Jürgen Stegers und so. Also Leute, die ihr hier im Cast gehört habt. Und könnt euch da weitere Infos holen, wo die auch noch weitere Arbeiten vielleicht gemacht haben, wo die sonst noch mitwirken. Das ist auf jeden Fall ziemlich interessant, wenn man sich für die Kultur rund um Spiele halt hier im NRW-Bereich oder generell in Deutschland auch interessiert. Und da sind auch ein paar bekannte Leute dabei, die auch hier bei Insert Moin schon mal zu Gast waren. Zum Beispiel war die Nina Kiel da, die hat dort einen Vortrag gehalten, die war ja auch schon öfter bei Insert Moin zu Gast und so. Und ja, ich weiß jetzt leider nicht, ob man irgendwie eine Dokumentation von dem Ganzen noch bekommt, also ob noch andere Journalisten halt vielleicht sich ein paar Sachen angeguckt haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Nina noch an anderer Stelle, vielleicht auf Twitter oder so, über ihren Vortrag reden wird. Da müsst ihr dann vielleicht nochmal gucken. Aber ansonsten, ja, ich glaube, www.nextlevel-.org ist erstmal so die erste Anlaufstelle für Informationen. Und da kann man dann gucken, wie es da weitergeht. So, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Einen schönen Abend, einen schönen guten Tag. Ich mache das wie in der Truman Show, wo einfach alle Tageszeiten abgedeckt werden. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.